Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute widmen wir uns den südlichen und nördlichen Dynastien. Nachdem die letzte Folge die legendäre und oft romantisierte, aber doch sehr kurze Periode der drei Reiche behandelt hat, widmen wir uns diesmal den 16 Königreichen und den südlichen und nördlichen Dynastien. Und damit auch wieder einem längeren Zeitraum von fast 300 Jahren. Aufgehört haben wir in der letzten Folge damit, dass ein für wenige Jahre wiedervereintes China am Beginn des 4. Jahrhunderts durch die Einwanderung türkischstämmiger Völker aus Zentralasien wieder auseinandergerissen wird. Was genau in Zentralasien dazu führte, dass große Menschenmassen in andere Teile der Welt migrierten, ist nicht völlig geklärt. Jedenfalls kommt der Teil, der nach Nordchina wandert, nicht in Frieden, sondern um ein neues Zuhause für sich zu erobern. Und zu Beginn kommt dieses türkischstämmige Volk nordwestlich von China an, wo die Xiongnun leben. Die Xiongnu waren ein nomadisch lebendes Volk und für lange Zeit ein Dorn im Auge der chinesischen Kaiser, da sie immer wieder Raubzüge nach China durchführten. Je nach Stärke des chinesischen Kaiserreichs und damit auch der Stärke der Sicherung der Grenzen wurde entweder Handel mit den Xiongnu betrieben oder die Xiongnu nahmen sich einfach, was sie wollten. Vor allem während der Han-Dynastie gab es viele Raubzüge nach China, allerdings auch Angriffe auf die Xiongnu, um sie endlich niederzuwerfen. Das Problem mit der Einwanderung aus Zentralasien ist nun aber, dass die Xiongnu eingeschlossen werden. Von Nordwesten kommen die Einwanderer und die Xiongnu können nicht einfach nach China hinein. Also wandern die Xiongnu gezwungenermaßen nach Norden und sie hören nicht auf zu wandern. In einem riesigen Bogen wandern die Xiongnu über Jahrzehnte den ganzen Weg bis nach Europa, wo sie schließlich als das Volk der Hunnen bekannt und damit Teil von dem werden, was wir im Westen als Völkerwanderung kennen. Diese anfangs erwähnten Ereignisse in Zentralasien hatten also nicht nur Auswirkungen auf Asien selbst, sondern trugen auch zum Fall des Römischen Reiches in Europa bei. Zurück in China bleiben die Invasoren aber nicht im Nordwesten Chinas, sondern sie reiten weiter nach Süden und dringen damit in das chinesische Herzland in Nordchina ein. Und dort finden sie eine Zivilisation vor, die ganz anders ist als ihre eigene. Denn anders als das nomadische Reitervolk aus Zentralasien betreiben die Chinesen zu diesem Zeitpunkt schon seit 2000 Jahren Acker- und Siedlungsbau. Und das scheint den Neuankömmlingen zu genügen, denn sie bleiben in Nordchina und gehen nicht über den Yangtze hinaus. Der Süden Chinas bietet mit seinem felsigen Terrain auch eine wesentlich größere Herausforderung als Nordchina, auf die man wohl nicht eingehen wollte. Allerdings versuchen die Invasoren gar nicht erst, die chinesische Bevölkerung loszuwerden. Das wäre vermutlich auch nicht gut für sie ausgegangen, wenn man davon ausgeht, dass zu dieser Zeit in Nordchina etwa 20 Millionen Menschen lebten, während die türkischstämmigen Invasoren gerade mal 1 Million aufbringen konnten. Ganz ähnlich wie die Normannen bei ihrer Invasion Englands im Jahr 1066 übernehmen die Invasoren also nur die Herrschaft und arrangieren sich mit der heimischen Bevölkerung. Natürlich geben die Chinesen aber nicht einfach so das Herz ihrer Zivilisation an die Neuankömmlinge ab, weil diese nicht fragen. Militärisch haben die Chinesen den Invasoren leider nicht viel entgegenzusetzen, weshalb die Chinesen klein beigeben müssen. Im Verlauf des 4. bis hinein ins 5. Jahrhundert erreichen dann mehrere Wanderungswellen Nordchina. Und jede dieser Wellen errichtet seine ganz eigene Herrschaft in einem bestimmten Teil Nordchinas. Die historisch wichtigste dieser Gruppen sind die Toba, die die Wei-Dynastie errichten. Dabei handelt es sich aber natürlich um eine ganz andere Wei-Dynastie als die aus der Zeit der drei Reiche. Der Name klingt gleich, das Schriftzeichen ist allerdings ein anderes. Diese neue Wei-Dynastie herrscht über ein ausgedehntes Gebiet, das sich über Teile der heutigen Henan, Hubei und Shanxi-Provinzen erstreckt. Und die erste Hauptstadt der Wei-Dynastie lag nahe der heutigen Stadt Datong. Etwa 100 Jahre später wurde sie dann nach Luoyang verlegt. Und außerhalb dieser beiden Städte begannen die Toba damit, große Felsentempel zu errichten. Der Tempel nahe Datong heißt Yungang, was Wolkenhafen bedeutet. Und den Tempel nahe Luoyang kennen vielleicht schon einige von euch. Das sind tatsächlich die Lungmann-Grotten, über die ich in Folge 14 schon gesprochen habe. Und Lungmann bedeutet Drachentor. Da die Invasoren Buddhisten sind, sind da natürlich auch ihre Tempel buddhistisch. Der Buddhismus hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile Einzug in China gehalten, war aber trotzdem noch eher eine Randerscheinung. Für die neuen Besatzer und Herrscher war der Buddhismus allerdings ein wichtiger Teil ihres Lebens und sie trugen ihren Teil dazu bei, die Religion in Nordchina zu etablieren. Nach etwa einem Jahrhundert der Einwanderung versiegt dann der Strom aus Menschen und die Invasoren beginnen damit, sich so langsam mit der einheimischen Bevölkerung zu vermischen. Man möchte ein Teil der Kultur werden, auch um die eigene Herrschaft zu erhalten und weiterhin vom immensen Reichtum Chinas zu profitieren. Auf der anderen Seite möchten vor allem die Eliten Chinas, die Land und Reichtum besitzen, ihren Status und auch ihren Reichtum erhalten. Und man kann es sich schon denken, natürlich war die Mischehe die Lösung. Auch wenn die verheirateten Töchter beider Seiten, die keine andere Wahl hatten, vermutlich nicht immer glücklich damit waren. Über Zeit führt diese Politik dann dazu, dass sich beide Völker mehr und mehr vermischen und die Eliten beider Seiten zu einer sino-türkischen Elite werden. Ebenso findet eine Vermischung der Kulturen statt, allerdings zum Großteil auf Seiten der türkischen Herrscher. Diese übernehmen immer mehr die chinesische Kultur und machen sie zu ihrer eigenen. Um eine effektive Herrschaft zu gewährleisten, übernimmt man beispielsweise die schon vorhandenen politischen Strukturen und macht Chinesisch zur Sprache für politische Angelegenheiten. Und dann dauert es auch nicht lange, bis Chinesisch auch zur alltäglichen Sprache wird. Nach einigen Generationen fangen selbst Familien, die keine Mischehen eingegangen sind und ihre türkische Tradition bewahrt haben, damit an, chinesische Nachnamen anzunehmen. Dazu übersetzen sie einfach türkische Namen in die chinesische Sprache. Nach und nach integrieren sich die Eroberer also komplett in die chinesische Kultur und werden quasi selbst zu Chinesen. Aber natürlich finden auch Aspekte der türkischen Kultur Einzug in die chinesische, beispielsweise Wörter, Essen oder Zubereitungsarten. Im Süden Chinas findet allerdings keine Invasion statt und so wird dort die chinesische Kultur und auch politische Tradition erhalten. Dort gibt es, ebenso wie im Norden, keinen einzelnen Herrscher, sondern mehrere Reiche, geführt von mehreren Herrschern. Allerdings ist dieser Teil der Welt noch vergleichsweise kurz ein Teil von China. Die Besiedlung begann am Ende der Zeit der streitenden Reiche und wurde dann während der Qin- und Han-Dynastien forciert. Und auch wenn das nun ein paar Jahrhunderte zurückliegt, ist man sich im Süden noch immer darüber bewusst, dass man nicht im Herzen des angestammten Heimatlands lebt. Aber man ist sich auch der chinesischen Kultur sehr bewusst, was noch wichtig wird. Als die Invasion im Norden beginnt, startet ein neuerlicher Einwanderungsstrom von Chinesen in den Süden, diesmal allerdings als Flüchtlinge. Und diese Flüchtlinge werden dort auch willkommen geheißen. Die Invasion im Norden führt allerdings auch dazu, dass im Süden eine bewusste Übersteigerung der chinesischen Kultur beginnt. Man möchte chinesischer als chinesisch sein, falls das irgendwie Sinn ergibt. Dadurch setzen einige kulturelle Entwicklungen ein. Beispielsweise wird die Kalligraphie, also das Schreiben chinesischer Schriftzeichen, hier erstmals zur Kunstform erhoben. Bis zu dieser Zeit war Kalligraphie das, was das Schreiben von Wörtern bis heute bei uns ist, funktional. Nun aber bekommt die Kalligraphie auch eine ästhetische Komponente. Und diese Ästhetik beinhaltet nicht nur die äußerliche Schönheit der Schrift, auch die Moral des Kalligraphen bekommt dabei Ausdruck. Wenig überraschend stammt aus dieser Zeit auch der erste Name eines Kalligraphen, dessen Kalligraphien man als wichtig erachtete und den wir auch heute noch kennen, Wang Shizhe. Wang Shizhe war aber nicht nur Kalligraph, sondern unter anderem auch Autor und Poet. Und er nahm an einem wichtigen kulturellen Ereignis namens Zusammenkunft am Orchideenpavillon teil, wo sich eine Gesellschaft aus Literaten traf. Man trank zusammen Wein, schrieb Gedichte, sah sich den Mondaufgang an und genoss ganz allgemein die Zeit. Was auch zu einer typischen Beschäftigung für Literaten in ganz China wurde. Jedenfalls sammelte man am Ende der Veranstaltung die geschriebenen Gedichte und Wang Shijie schrieb ein Vorwort zu dieser Sammlung. In diesem Vorwort beschreibt er, was während der Versammlung geschehen ist und macht es auf eine Art, die es zum Ideal sozialer Interaktion für gebildete Männer macht. Das ganze Werk heißt Lanting Shu und es wurde so verehrt, dass Kaiser Taizong der Tang-Dynastie eine Kopie des Schriftstücks mit in sein Grab nahm. Und selbst bis heute hat das Vorwort von Wang Shijie seinen Platz in den gebildeten Kreisen Chinas. Aber nicht nur der Inhalt des Texts hat seine Bedeutung, auch die Kalligraphie selbst galt als die perfekte Verkörperung des Stils eines Gentlemans. Zwar hat das Original die Zeiten nicht überdauert, aber es gibt Abschriften, die heute selbst mehr als 1300 Jahre alt sind. Und diese gelten noch immer als Vorbild für bestimmte Arten der Kalligraphie. Ein weiterer kultureller Ausdruck des unbedingten Chinesischseins war die Erhebung der Malerei zur Kunstform. Malerei war natürlich nicht neu in China, allerdings war die Malerei bisher eher ein Handwerk. Es wurde von Spezialisten ausgeübt, um beispielsweise die Wände in Palästen, Anwesen oder auch Gräbern mit Gemälden zu schmücken. Und natürlich wurden auch alltägliche Objekte bemalt, wie beispielsweise Krüge oder Schalen. Nun aber fangen auch Künstler damit an, Gemälde anzufertigen. Und ähnlich wie bei der Kalligraphie werden diese auch als Ausdruck des Künstlers und seines Geschmacks angesehen. Die erste Berühmtheit dieser neuen Kunstform war Gu Kaiche. Und diese beiden Individuen, Wang Shijie und Gu Kaiche, sind stellvertretend für diese intensivierte kulturelle Entwicklung, die dazu führt, dass plötzlich neue Kunstformen entstehen, wo vorher keine waren, und die zugehörigen Werke mit den Namen ihrer Erschaffer in Verbindung gebracht werden. Natürlich florieren in dieser Zeit auch alte Kunstformen wie das Schreiben von Prosa und Poesie. Bisher waren klassische chinesische Texte wie beispielsweise die von Konfuzius oder Mencius simpel und gerade herausgeschrieben. Nun aber werden Texte immer ausgefallener geschrieben und es gibt viele Verweise auf alte Texte, die oft sehr versteckt sind. Und um diese Verweise zu verstehen, muss man sehr gebildet sein und auch die alten Texte kennen. Was wiederum Ausdruck davon ist, dass man versucht, die eigene Kultur zu überhöhen. Man muss schon Chinese sein und die chinesische Kultur kennen, um diese Texte verstehen zu können. Die Barbaren im Norden sind keine Chinesen und sie verstehen schon gar nichts von chinesischer Kultur und Tradition. Sie könnten weder solche Texte verstehen noch selbst schreiben. Eine andere kulturelle Entwicklung im Süden ist, ähnlich wie im Norden, die Verbreitung des Buddhismus. Hier entwickeln sich speziell chinesische Schulen des Buddhismus, die an chinesische Traditionen und kulturelle Eigenheiten angepasst sind. Beispielsweise die Tiantai-Schule und die Chan-Schule, die man im Westen oft unter ihrem japanischen Namen Zen kennt. Diese Entwicklungen des Buddhismus im Norden sowie im Süden werden noch wichtig werden, wenn es um die Wiedervereinigung Chinas geht. Und der Wunsch nach Wiedervereinigung bleibt auch während der gesamten Zeit der Teilung erhalten. Wie es dazu kommt, erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Dafür bin ich euch wirklich sehr dankbar. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das schon getan haben. Die vielen positiven Bewertungen sind wirklich sehr motivierend und ich freue mich sehr, dass mein Podcast so viel positive Zustimmung erhält. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.